Was aber immer vergessen wird, ist, dass Vielfalt ja dafür sorgt, überhaupt sorgt, dass wir inklusiv sein können. Und erst wenn wir inklusiv sind, bewirkt das, dass Menschen sich zugehörig fühlen. Und da müssen wir hin. Da liegt das Potenzial, die Potenzialentfaltung. Weil erst wenn wir Menschen, und das kennt jeder von uns, wir können uns alle jetzt mal in uns reinhören, jeder von uns kennt es, sich in irgendeiner Situation nicht zugehörig zu fühlen. Was macht das mit dir? Das lähmt dich.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute widmen wir uns einem wirklich fundamentalen Thema, das uns als Gesellschaft zusammenhält oder eben auch nicht. Da geht's schon los. Ist es etwas, was uns derzeit mehr spaltet oder mehr verbindet? Auf jeden Fall ist es ein großes Thema, nämlich das Thema der Gerechtigkeit. Und dazu habe ich mir meine liebe Kollegin aus unserem Netzwerk eingeladen. Isabel Gebin ist heute hier im Audiosalon und Isabel ist Gründerin und Podcast-Host von Equality 365. Also es geht um ein einmal rund um das Jahr und da werden wir gleich mal nachhaken, wie sie sich das ganz konkret vorstellt, gelebten Gerechtigkeitsbegriff. Isabel ist systemischer Coach, sie moderiert, sie ist auch als Keynote-Speakerin unterwegs, aber vor allen Dingen im Dienste und in der Sache der Gerechtigkeit und was das mit unserer Arbeitswelt, mit unserer Arbeitskultur zu tun hat. Denn darum geht's ja hier bei Good Work. Das werden wir jetzt erfahren in unserem Gespräch. Und ich freue mich und mache die Tür auf und sage, hallo liebe Isabel, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo, dankeschön für diese coole Intro.
Jeder macht ja Intro ein bisschen anders. Du hast deine Intro, ich habe die. Ich weiß nicht, hast du sowas wie eine Standard-Eingangsfrage bei deinen Gästen, liebe Isabel?
Ja, schon. Also ich glaube, ich frage immer gerne irgendwie, wie ist die Lage, wie geht's dir gerade, ne? Weil das ja ganz viel auch damit zu tun hat, wie man in ein Gespräch geht. Und ich das als Gesprächsführer dadurch viel besser abtasten kann, wie ich auch auf mein Gegenüber eingehen darf.
Mhm. Ja. Genau. Und mit dem Tasten und Fummeln fangen wir mal an. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, liebe Isabel? Das ist nämlich meine erste Frage hier bei Good Work immer. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ja, ich bin viel zu früh in den Tag gestartet. Ich muss gestehen, ich bin ja auch Mutter. Und seit der Zeitumstellung wachen wir gefühlt eine Stunde früher auf. Also bei mir fängt es so richtig früh an. Ich bin seit 5.20 Uhr oder 5.15 Uhr wach und male mit meinem, habe heute Morgen mit meinem Sohn Ornamente und Ninjagos, das ist das neue Ding, das sind so kleine Lego-Ninjas, angemalt. So ein bisschen die Morgenstunden, die dunklen Morgenstunden zu vertreiben. Das war ganz schön eigentlich, aber ja, wie gesagt, ich bin schon eine Weile wach.
Also kleine Kinder und Haustiere sagen, was soll das?
Ja.
Also unser Hund guckt uns auch so ab 17 Uhr an und sagt, wie sieht's denn aus mit Abendbrot?
Ja.
Weil normalerweise ist so 6 Uhr Pi mal Daumen seine Zeit und sie kommt jetzt um 5 Uhr und Kinder sagen auch, blöde Idee.
Ja. Genau,
ist mir also völlig egal. Also das heißt, mit Morgenritual muss ich dir derzeit nicht kommen oder hast du sowas? Bist du irgendwie ein strukturierter in den Tagstarter?
Doch, ich würde schon sagen, dass ich ein strukturierter in den Tagstarter bin, insofern Kinderstrukturen eben zulassen. Ich trinke morgens immer meinen Kaffee. Ehrlicherweise mache ich seit ein paar Monaten schon eine Darmkur, weil ich mir habe sagen lassen, dass das sehr gesund ist, das hin und wieder mal zu tun. Und ich trinke jeden Morgen vor meinem Kaffee eigentlich noch sogar das Darmpräparat. Also das sind so Probiotika und Präbiotika, die mir sehr gut tun. Genau, und danach trinke ich dann meinen Kaffee und starte in den Tag. Dann wird geduscht, dann machen wir den Kleinen fertig, wir frühstücken und dann genau bringt mein Mann den Kleinen zur Kita.
Ist ja hier inzwischen, habe ich so eine kleine Sammlung an Morgenritualen und bin auch gerade dabei im Hintergrund eine Typologie anzufertigen, was Menschen morgens so veranstalten. Das ist ganz interessant.
Also, ja. Was ist das Ausgefallenste, was du bis jetzt so gehört hast?
Also ich sag mal, den Preis, den Alltime-Preis überhaupt gewinnt Bodo Jansen, der irgendwie um 4 Uhr aufsteht. Und was der schon macht bis 6 Uhr morgens, bis er seine Frau mit einem Matcha-Tee, wie auch immer, weckt. Das machen manche Menschen nicht in 12 Stunden.
Ja.
Nein, Wahnsinn. Also der geht dann wirklich und schreibt und hat dann genaue Abläufe, meditiert natürlich, macht Yoga und also Wahnsinn. Dann gibt es diese ganz harten, die dann erstmal morgens in die Eistonne steigen.
Mhm,
finde ich auch ganz interessant.
Mhm.
Und einer sagte zum Thema Selbstwirksamkeit, naja, dann habe ich schon mal so das gute Gefühl, das Schlimmste habe ich schon hinter mir. Und das fand ich auch lustig. So, weißt du, na, schlimmer als diese Eistonne wird es heute nicht mehr. Kann ja auch eine Motivation sein.
Ja.
Gut. Wir wollen heute über Gerechtigkeit sprechen. Ja, ist ein riesen Wort. Und 365, jetzt mal Hand aufs Herz, liebe Isabel. Willst du, dass alle überall immer 365 Tage im Jahr Gerechtigkeit haben? Ist das das, wofür du, wir bleiben mal beim Aufstehen, morgens aufstehst? Ist das so ein ganz großes Ziel?
Ja. Nee, das finde ich zu weit gegriffen. Was ich mit 365 eigentlich zum Ausdruck bringen möchte und dafür, und ich glaube, darum geht es auch, sensibilisieren möchte, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir eine Eigenverantwortung tragen und wir, jeder Einzelne von uns, in der Lage ist, einen Beitrag zu einer ja gesunden, aber auch fairen und zukunftsfähigen Gesellschaft leisten können, in der alle Menschen Chancen überhaupt erstmal haben. Und das ist das, ne, was ich mit 365, also ich für mich definiere das tatsächlich so, dass ich versuche, jeden Tag irgendwie ein Stück besser zu sein und irgendwas zu tun, was jemandem anderen vielleicht auch hilft. Das erwarte ich aber von anderen Leuten nicht. Bei anderen Leuten, und gerade solchen, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, würde ich mir einfach nur wünschen, dass sie sich selber inspirieren lassen und auch sensibilisieren für dieses Thema, um überhaupt erstmal greifen zu können, wie massiv ungerecht unsere Gesellschaft oder auch Arbeitsumgebung teilweise heutzutage noch sind.
Okay, also das heißt schon mal eine Bewusstheit schaffen, wie du sagst, eine Sensibilität. Und ich finde das total cool, dass du sagst, in beide Richtungen, nämlich sowohl in Richtung, schaut doch mal hin, auf welchen Ebenen und an welchen Stellen uns jeden Tag Gerechtigkeit oder eben die Abwesenheit von Gerechtigkeit begegnet, aber auch, dass wir jeden Tag, jeder ein kleines Stückchen dazu beitragen kann, dass es besser wird.
Genau.
Und genau danach würde ich auch ganz gerne mit dir mal so ein bisschen das Thema abklopfen. Aber vielleicht fangen wir mal an mit einer begrifflichen Fassung, denn ich persönlich arbeite sehr viel lieber. Bin mal gespannt, wie du dazu stehst mit dem Begriff der Fairness. Wenn du die beiden Begriffe nebeneinander siehst, Gerechtigkeit, Fairness, wir wollen jetzt keinen Deutschaufsatz schreiben, aber was schwingt da so in dir, wenn du die beiden Worte hörst?
Ich finde tatsächlich, also ohne jetzt, wie du es gerade sagst, das große Lexikon aufzuschlagen, finde ich, dass Gerechtigkeit härter klingt. Ne? Gerecht ist irgendwie so, man pocht und beharrt auf seine Meinung, darauf, dass man so, wie man das irgendwie definiert, als richtig anerkannt oder anerkennt und man da wenig Spielraum lässt. Und so einfach ist es eben nicht, weil tatsächlich ist es dann wiederum in der Wissenschaft so, dass dieser Begriff Gerechtigkeit total divers gefasst wird und es nicht diesen eindeutigen Begriff gibt. Somit muss man auch mehr Spielraum lassen und deswegen bin ich durchaus auch ein Fan von Fairness. Das habe ich ja gerade auch im vorigen Satz, habe ich auch Fairness benutzt, weil ich auch finde, dass das leichter klingt, dass das mehr Spielraum lässt und dass das mehr die Hand reicht, als irgendwie mit der Hand drauf zu hauen. Und das ist absolut auch der mein Gang der Dinge. Ne? Also ich glaube, wir sollten nie mit dem Finger auf andere Leute zeigen und ermahnen und belehren, sondern vielmehr einfach inspirieren und motivieren.
Genau, und in diesem Thema Gerechtigkeit klingt ja auch dieses richtig und falsch mit. Also das kann ja auch etwas auch wieder abkanzeln, was wir ja im Prinzip genau überwinden wollen. Also das heißt, wir reden genau hier eigentlich im Kern noch mehr über Fairness als über Gerechtigkeit. Und bleiben wir aber mal bei dem Equality, da ist ja das Gleich drin, Gleichheit oder Gleichberechtigung?
Der Begriff ist ehrlicherweise, als ich den damals entwickelt habe, habe ich mich bewusst dafür entschieden, Equality zu nehmen. Eigentlich, richtigerweise müsste der Equity sogar heißen, mhm. Equity 365, ne, um eben dieses Gerechtigkeits-Fairness-Thema mehr anzudeuten. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil Equity zu Deutsch auch oft mit der Finanzbranche in genau. Kontext gebracht mhm. wird und ich Angst hatte, dass Menschen meinen Podcast damit komplett falsch verstehen. Und Equality verstehe ich ja als Gleichberechtigung, aber auch als Gleichstellung, ne? Und damit beziehe ich oder berücksichtige ich eben Chancengerechtigkeit als solches mit ein. Also es geht mir nicht nur, und das ist ganz wichtig, um die Diversitätsdimension, die wir in Deutschland so häufig thematisieren, nämlich Mann und Frau oder auch weitere sexuelle Identitäten, sondern tatsächlich um alle Menschen, ne? Und vor allem um alle unterschiedlichen Diversitätsdimensionen.
Mhm. Gut, und für die Menschen, die uns bis hierhin jetzt zugehört haben, ich glaube, wir müssen das mal so ein bisschen aufklären. Du hast diesen Podcast gestartet, Equality 365, und ja auch bist ja auch Gründerin deines Unternehmens. Das heißt, das steht wirklich in der Mitte, ist dein Purpose. Hat das Thema dich gefunden oder hast du das Thema gefunden?
Nein, das Thema hat mich gefunden. Schon immer. Das ist schon eine absolute immer? Herzensangelegenheit, ja.
Wann ich hast du das erste Mal jemand vermöbelt auf dem Schulhof, weil er oder sie unfair oder ungerecht war?
Ja, schon immer. Also ich habe noch nie jemandem ein Haar gekrümmt, aber ich war schon immer sehr, sehr straight. Sehr straight mit meiner Haltung. Also ich glaube, das hat bei mir viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden in Cuxhaven, die in den 50ern und 60er Jahren von der Fischindustrie sehr dominiert war. Und das hatte zur Folge, dass in der Zeit ganz viele Migrantinnen, überwiegend aus Portugal und Spanien, nach Cuxhaven eingewandert sind und dort groß geworden sind und ihre Kinder im Prinzip bekommen haben. Und meine Generation, ich war dann die Generation, die im Prinzip mit den ganzen Spaniern und Portugiesen in Klassen und Kitas und so war. Und das sind meine besten Freunde bis heute. Bedeutet, ich bin mit sehr, 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 sehr jungen Jahren bereits in Berührung gekommen mit unterschiedlichen Nationalitäten, Herkünften, Bräuchen. Ich wollte gerade Atmosphären sagen, das kann man vielleicht auch sogar sagen. Und habe mich dort in dieser Vielfalt immer krass zu Hause gefühlt. Entgegen in der klassischen deutschen Natur weniger. Ne? Mhm. Und das ist so der Start gewesen. Also, dass ich von klein auf leben durfte, was andere Menschen, die eben als anders in unserer Gesellschaft gesehen werden, durchmachen. Und habe dadurch ein sehr tiefgründiges Verständnis für die Schwachstellen in unserer Gesellschaft bekommen. Mhm. Und das hat sich dann natürlich mit zunehmendem Alter verstärkt, mit zunehmenden Jobs und Ausbildungen, die ich gemacht habe, Studium, wo dann eben auch noch weitere Nationen auch für mich und Herkünfte dazugekommen sind. Und ja, heute bin ich, wo ich bin, genau richtig, glaube ich.
Und da schwingen ja zwei Sachen mit, nämlich einmal das bereichernde Momentum, also durch die Vielfalt sagen, das hat mein Leben inspiriert oder das war für mich was ganz Schönes, war die Welt, in der ich meine Freundinnen gefunden habe, wo ich auch ganz viel gelernt und erfahren habe und gleichzeitig aber auch ein Schmerz, nämlich das der Bewertung, der Abspaltung, der Ungleichheit oder ungleichen Chancen. Was würdest du sagen, hat dich mehr vorangetrieben, zu sagen, das ist mein Thema, da möchte ich was tun? Dass du sagst, die Chancen zu sehen, die in der Vielfalt stecken oder das Erleben, was es bedeutet, wenn Menschen nicht mit gleichen oder mit fairen Chancen an den Start gehen können?
Ja. Ich glaube beides, ne? Also ich glaube, es ist immer beides, aber ich glaube, das, was uns Menschen wirklich bewegt und treibt, das ist der Schmerz. Und bei mir ist es ganz klar auch der Schmerz, weil ich ihn selber auch gefühlt habe. Und da möchte ich jetzt nicht von anderen sprechen, sondern von meiner eigenen Geschichte. Von meiner eigenen Geschichte der fehlenden Zugehörigkeit, dem Gefühl, sich nicht zugehörig zu fühlen, weil ich für die einen zu deutsch war und für die anderen zu wenig angepasst. Weil ich für die einen zu laut war und für die anderen wieder viel zu blond dafür, ne? Also ich bin zwischen den Welten groß geworden und habe mich über die letzten Jahrzehnte eigentlich auch immer zwischen den Welten wiedergefunden. Und ich glaube, dieser Schmerz, das Nicht-Zugehörig-Fühlen, das ist ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat, bewegt Berge und bewegt aber vor allem auch ganz viel Energie, die gut und auch negativ sein kann. Bei mir hat sie sich, glaube ich, zum Positiven gewendet, um eben anderen Menschen ja ein Leben zu ermöglichen, in der sie diesen Schmerz nicht fühlen müssen oder zumindest abgemildert spüren können oder zumindest das Gefühl auf Hoffnung haben. Und ich glaube, der zweite Punkt, ne, um das auch nochmal so zu ergänzen, ist natürlich auch meine Mutterschaft gewesen, weil durch das Kind bekommen habe ich eine so massive Verantwortung plötzlich für ein zweites Lebewesen gespürt und den Wunsch danach, dass mein Sohn in einer Gesellschaft groß wird, in der er nach seinen Bedürfnissen orientiert lernen und leben und sein kann, aber gleichzeitig auch seinen Fähigkeiten entsprechend lernen, leben und sein darf. Weil auch das ist ja etwas, was auch in unserer Gesellschaft ganz oft vergessen wird. Ne? Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir können nicht alle in eine Schablone gepresst werden. Wir werden aber alle in eine Schablone gepresst, nämlich in die Schablone der Leistungsgesellschaft. Und in der Leistungsgesellschaft müssen wir alle entsprechend funktionieren. Und wenn wir das nicht tun, dann fallen wir hinten rüber. Und genau da ist der Hebel, glaube ich, der mich so sehr treibt.
Eine persönliche Empfehlung habe ich für euch, nämlich eine Podcast-Empfehlung. Ich selbst bin Podcast-Junkie, das heißt, ich höre jeden Tag verschiedene Formate, teils zur Unterhaltung, teils als Informationsquelle oder weil ich mich den Hosts besonders verbunden fühle. Darüber haben wir hier bei Good Work ja auch schon gesprochen. Also heute empfehle ich euch unbedingt mal in den Podcast Digitale Optimisten reinzuhören. Er ist Teil vom Brand 1 Podcast Netzwerk. Alexander Mozek war übrigens auch schon hier. Er ist Host, einer der beiden Hosts des Formates hier schon bei Good Work. Und um was geht's bei den digitalen Optimisten? Also zum einen ist es eine Plattform, auf der Geschäftsideen geteilt werden. Und die Ansage der Begründer ist, klaut euch eure Geschäftsidee. Hier findet ihr ganz viele spannende Ansätze für Geschäftsmodelle. Und nach diesem Prinzip ist auch der Podcast aufgebaut, nämlich was sind Trends, was sind potenziell oder tatsächlich schon erfolgreiche Geschäftsmodelle rund um digitale Lösungen. Und mit sehr viel Optimismus, Zukunftsorientierung ausgestattet und immer spannende Storys dabei. Also zum Beispiel ist gerade das Thema Longevity, habe ich gesehen, auf der Liste. Das werde ich mir unbedingt anhören. Also check das mal aus, Digitale Optimisten. Ich pack's in die Shownotes. Unbedingt einen Lauscher wert. Sehr schön für deine Ausführungen. Vielen Dank nochmal. Wenn man dich jetzt so anschaut, und ich glaube, das dürfen wir jetzt mal ganz buchstäblich auch sagen, ja, du bist aus einer Familie gekommen in einem Land, wo wir sagen können, wir gehören schon in vielerlei Hinsicht zu der privilegierten Teil der Weltbevölkerung. Einfach nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern schlicht, weil wir hier geboren sind. Dafür haben wir erstmal nichts getan. Ich darf das hoffentlich als Frau sagen, du bist eine sehr schöne Frau. Das hat nicht nur, das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Miss Germany. Das heißt, du bist da auch Teil dieses Wettbewerbs. Und ich würde das deswegen gerne auch mal aufgreifen, weil auch diese Bewegung ja ein bisschen weggeht oder diese Initiative von dem rein, wie etwas aussieht, ja, wie Menschen ästhetisch betrachtet werden, sondern was ist vielleicht auch in dem Kontext nochmal das Thema Gerechtigkeit? Weil da habe ich gesehen auf der Bühne oder in diesem Umfeld treibst du dein Thema ja auch stark voran. Was verändert sich da gerade?
Ja, also ich würde die Frage so ein bisschen anders auslegen oder beantworten und da den Contest als solchen außen vor lassen. Ich finde ganz grundsätzlich in der Gesellschaft ist es extrem relevant, dass wir Menschen nicht bewerten, wenn wir sie nicht kennen. Deswegen ist mein Appell an alle Leute da draußen, Fragen zu stellen und in den aktiven Austausch zu gehen. Für dich, ne, wie du es gerade beschrieben hast, sehe ich auf den ersten Blick schön aus und diese Bewertung oder diese Wahrnehmung von schönen Menschen, die zieht ganz oft auch wieder Vorurteile, unbewusste Vorurteile mit sich, total, nämlich zum Beispiel, die kommt ja einfach durchs Leben, die hat es ja total gut, und die muss ja irgendwie auch einen ganz guten Lebensstandard haben, wenn sie irgendwie, keine Ahnung was, sich schminken kann oder ihre Haare färben kann oder ich weiß es nicht, ne, also doofe Beispiel jetzt mal. Und was es aber außen vor lässt, ist, was unter der Fassade steckt, wie es dem Menschen damit eigentlich wirklich geht. Und dass zum Beispiel auch Schönsein eine riesige Krux in dieser Gesellschaft ist, nämlich weil man auch immer mit Vorurteilen behaftet wird. Immer.
Ja, in alle Richtungen, ja.
In alle Richtungen.
Pretty Privilege und so wird einem dann schnell mal um die Ohren gehauen. Genau.
Und gleichzeitig aber auch in die negative Richtung, ah ja, du bist schön, aber dann kannst du wahrscheinlich nichts. Dann hast du, ja, hast du sonst nichts zu erzählen oder so, ne? Also so. Und dafür möchte ich sensibilisieren. Also auch da, ne, wieder unsere unbewussten Vorurteile, unsere unconscious biases zu hinterfragen und bewusst auch zu entlarven. Und dafür gibt's natürlich Methoden und Skillset, ne? Das kann man üben und das schafft jeder. Und ich möchte auch sagen, das ist nichts Schlimmes, wenn wir es tun, weil das ist ein menschlicher Vorgang, das ist ein neuropsychologischer Prozess, der in uns abläuft. Wir neigen dazu, aufgrund der Vielfalt von Informationen, die wir am Tag so aufnehmen. Ich glaube, das sind, ich muss lügen, irgendwie um die 44 Millionen unterschiedliche Informationsfetzen nehmen wir am Tag auf und wir können nur um die 30 davon wirklich speichern. Das heißt, wir schießen diese Informationen in unterschiedliche Schubladen und machen uns selber damit einfacher, überhaupt zu leben. So, das ist total menschlich. Aber in bestimmten Situationen, wie in solchen diskriminierenden Situation bedingt es einfach, dass wir Menschen ja auf so ein zweites Gleis schieben oder ähnliches. Und das sollten wir nicht tun, weil das ist einfach nicht fair.
Also finde ich total wichtig, deswegen, das war ja schon ein bisschen mein Hintergedanke, das Thema auch nochmal aufzugreifen, denn das Kategorisieren tun wir alle. Genau aus den Gründen, die du aufgeführt hast. Ja, das ist auch letzten Endes eine Coping-Strategie von uns Menschen, überhaupt klarzukommen, archaische Muster unseres Hirns. Die Frage ist ja nur, und das finde ich tatsächlich das Entscheidende, nicht nur die Bewertung, sondern das Aufwerten, das Zuschreiben. Also weil etwas so aussieht, wie es aussieht, eben schön, anders, blöd, zu groß, zu klein, zu dick, zu dunkel, zu hell, was auch immer, hat das eine bestimmte Wertung, also eine Bedeutsamkeit. Und das ist ja das. Also wir dürfen ja die Unterschiede, wir können sogar sagen, gefällt mir oder nicht. Nur wir extrapolieren ja da auf eine andere Ebene und sagen, das bedeutet dann, dass dieser Mensch, wie du sagst, eben besonders klug oder eben gar nicht klug ist. Und da fängt es ja an, schwierig zu werden. Wir gehen mal rein in die Arbeitswelt, oder Isabel? Und wir gucken uns mal an, was da so passiert. Als du angefangen hast mit deinem Podcasten, das ist ja auch fast so ein bisschen was wie ein Forschungsprojekt, kann man sagen, wenn man so viele Gespräche führt, wird es ja dazu. Was hattest du erwartet? Was ist so ein Thema, vielleicht ein Aspekt im Zusammenhang mit Fairness und Gerechtigkeit, der besonders im Argen liegt? Gab es da sowas, so eine Vorname?
Ja, also ich glaube, was mir auffällt und was unterschiedliche Studien tatsächlich auch unterstreichen, wie die jetzt kürzlich veröffentlichte EU-Studie Being Muslim in the EU oder auch die Sandra Bauer-Studie, auch genannt Fatma-Studie, die decken einfach auf, dass es hochgradige Diskriminierungen gegen Muslim und Muslima gibt in Deutschland, die wirklich massiv sind. Also jeder dritte Muslim oder jede dritte Muslima ist von Diskriminierung im öffentlichen Raum in Deutschland betroffen. Und im Arbeitskontext natürlich auch, ne? Und darauf zieht zum Beispiel dann in dem Kontext auch die Sandra Bauer Studie ab, die einfach dargelegt hat, einmal ganz kurz erklärt. Also es geht darum, dass drei unterschiedliche Personas die komplett identische Bewerbung an Unternehmen herausgeschickt haben. Und die Antwort war, also die erste Person, die hieß Sandra Bauer, die hatte dunkles braunes Haar, das konnte man auf dem Bild auch einfach so sehen und hatte eben den deutschen Namen dann da stehen. Die zweite Person war Miriam Öztürk, also einen türkischen Namen, und die Frau hatte auch wieder dunkles Haar. Und auf dem dritten Bild hat man eine Miriam Öztürk gesehen, also mit einem türkischen Namen, aber mit einem Kopftuch. Und was die Studie ergeben hat, ist tatsächlich, dass eben Herkunft oder aufgrund von Herkunft und Geschlecht massive Diskriminierungen noch heute stattfinden, weil die erste Person, die Sandra Bauer, die deutsch vermutlich aussah, irgendwie um die 18,7% Rückmeldung auf ihre Bewerbungen bekommen hat. Und die letzte Person, also die Miriam Öztürk, die das Kopftuch trägt, nur um die 4,2%. Und auch da wird ganz doll wieder deutlich, dass gerade auch in Rekrutierungsprozessen beispielsweise Leute sitzen müssen, die so vielfältig und offen und auch tolerant geschult werden, dass sie eben diese unbewussten Vorurteile bei sich selber entlarven und nicht getreu des beispielsweise Affinity Bias, der uns nämlich sagt, dass wir immer Menschen einstellen oder uns zu Menschen hingezogen fühlen, die so ähnlich sind wie ähnlich wir, ne? Sondern dass wir uns da wirklich auch auf so einer Metaebene befinden, da raussteppen und in dem Moment sagen, nee, warte mal ganz kurz, ich stelle jetzt nicht die Person ein, die so aussieht wie ich, sondern ich stelle die ein, die beispielsweise für die Person, für die Position das beste Skillset hat. So. Und das kann dann eben auch eine Miriam Öztürk mit Kopftuch sein. Und das ist eine ganz große Herausforderung, glaube ich, die ich extrem dramatisch finde, dass wir trotz dieser ganzen Diskussion um Chancengerechtigkeit in unserer Gesellschaft und ansteigendem Rassismus und Diskriminierungen immer noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das verstanden haben als Unternehmen. Und ein anderer Punkt sind natürlich auch der Rassismus und die Diskriminierung um schwarze Menschen, ne, der äquivalent schwer wiegt, glaube ich. Und ich da beispielsweise eine Geschichte in meinem Podcast hatte mit einer jungen Frau, Janice heißt sie, die mir erzählt hat, dass sie in ihrer Abiturszeit nach dem Nachhausegehen von ihrem Unterricht von zwei weißen Männern verfolgt wurde und die ihr die Braids angezündet haben, also ihre Haare angezündet haben. Und das passiert im 21. Jahrhundert, ne? So, und zu glauben, dass das längst in der Vergangenheit liegt, ist einfach falsch. Und ich kann unterm Strich sagen, alle Gespräche, die ich geführt habe mit Fachexpertinnen oder mit Betroffenen, haben ein solches Bild bei mir hinterlassen. Und das finde ich hochgradig besorgniserregend. Und das bedingt in mir noch mehr den Wunsch, eine inklusive Arbeitsumgebung und eine inklusive Gesellschaft zu gestalten.
Mhm. Nee, danke erstmal für die Beispiele, die sind ja wirklich sehr dramatisch. Vor allen Dingen auch bei den Muslimen, da haben wir ja nochmal zwei Layer. Da haben wir einmal die rassistische Komponente, ja, also plus eine religiöse Abwertung, auch eine Klassifizierung. Das ist ja da auch nochmal eine ganz seltsame Verquickung, womit ich das nicht noch schlimmer oder besser oder wie auch immer machen will, sondern einfach mal hier feststellen. Was ist mit dem Thema Gendergerechtigkeit, also was begegnet dir da so qua Gespräch, aber auch qua deiner Beratungsfunktion, die du ja auch durchaus einnimmst?
Da begegnet mir also leider auch wenig Positives, wenig derartiger Fortschritt, den wir vorgeben, in unserer Gesellschaft getätigt zu haben. Also ich will damit nicht sagen, dass wir keinen Fortschritt gehen. Natürlich gibt es Fortschritt, wenn wir in die letzten 50, 60 Jahre schauen. Aber was ich schon immer noch sehr, sehr stark höre, ist, dass Frauen es immer noch viel, viel schwerer haben, in Führungspositionen oder Vorstandspositionen zu kommen. Ne? Die Statistik zeigt es auch. Also dann ist es auch immer noch so, dass viele Unternehmen unterschiedliche Gehälter zahlen, dass Frauen in Führung einfach ein anderes, geringeres Gehalt haben als Männer auf der gleichen Position mit dem gleichen Skillset. Und was ich eben ganz viel auch wahrnehmen, und damit habe ich mich in letzter Zeit sehr stark auseinandergesetzt, weil es mich persönlich interessiert hat, weil mir ist aufgefallen, dass fast alle Frauen, die eine Führungsposition innehalten, keine Mütter sind. Und ich habe versucht, da einen Zusammenhang zu finden. Und da gibt es tatsächlich, also es gibt keine jetzt Ausschlag- oder aussagekräftigen Studien, die man da nennen kann, aber es gibt tatsächlich Zusammenhänge, die belegen, dass eben ja aufgrund des Setups unserer Strukturen es Frauen in Führung einfach oft auch unmöglich gemacht wird, Kinder zu bekommen und sie sich dann einfach im Laufe der Zeit dagegen entscheiden, weil im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit vielleicht auch einfach irgendwann abgelaufen ist. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die sich aktiv dagegen entscheiden, ne? Weil das ist total legitim und auch total richtig. Natürlich gibt es auch Frauen, die einfach per se keine Kinder haben wollen. Aber das sind so Dinge, die mir auffallen. Und dann als vierten Punkt vielleicht noch das Thema Vereinbarkeit in dem Kontext. Also was ist denn eigentlich mit den Frauen, die schon Kinder haben und auch in die Führung wollen? Denen wird das ja noch immer abgesprochen. Und es wird noch immer unterstellt, dass ja Frauen, die Kinder haben, nicht in der Lage sind, diesen Mental- und Workload aufrechtzuerhalten und dem Stand zu halten, da nicht resilient genug sind, obwohl Resilienz das eine ist, was wir Eltern so sehr lernen und üben
also
jeden Tag.
Wenn es irgendwo ein Bootcamp gibt für Resilienz, dann ist es Being Mother, ja. Ja. Ich fand das ganz interessant, ich hatte Sabine Rath hier ja auch, die kämpft da ja sehr stark für dieses Thema auch, Gender Pay Gap, aber auch dieses Thema Vereinbarkeit und nicht so in diese Teilzeitfalle zu tappen. Dafür appelliert sie, oder daran appelliert sie, wobei sie sagt, das darf ja jeder selbst für sich entscheiden, ist ja logisch, nur denkt drüber nach, welche Konsequenzen es hat, weil es wird ja den Frauen dann auch immer gerne unterstellt, dass sie mit dem Akt, dass sie Mutter werden, eine Priorität getroffen haben. So genau. Nach dem Motto, du hast dich quasi ja entschieden für eher Familie. Und ist das was, wo du sagst, da gehen bei mir alle Alarmglocken hoch?
Ja, voll. Voll. Also weil ich das selber damals genau diesen Satz, den du gesagt, ich hatte als nachdem wir Eltern geworden sind, mein Mann und ich, haben wir so oft dieses Gespräch geführt. Ich habe so oft gesagt, ich verstehe die Gesellschaft nicht. Nur weil ich ein Kind bekomme, habe ich mich doch nicht von dem Rest meines Lebens verabschiedet. Aber doch, es ist tatsächlich häufig so, weil in unserer Gesellschaft immer noch geglaubt wird, dass wenn Frauen Kinder bekommen, Frauen auch die sind, die sich 24/7 100% um die Kinder kümmern. Und das ist ein Trugschluss. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch noch ein Beispiel nennen. Ich habe nämlich unter anderem auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Dreifachvater und einer Führungskraft geführt, der ein Mann ist, der sich aber auch aufgrund dieses Mental Loads natürlich mit drei zusätzlichen Kindern dafür entschieden hat, auch die Care-Arbeit mitzutragen. Und auch der sagt, dass ihm noch heute auffällt, dass er in der Arbeitsumgebung belustigt angeschaut wird, weil er sich dafür entschieden hat, nicht nur Führungskraft zu sein, sondern auch Vater zu sein und Care-Arbeit zu tragen. Und das ist ein anderer Punkt, den ich da ganz gerne mit in den Kontext bringen würde, weil auch das ist Fairness, ne, die Väter nicht außen vor zu lassen. Denn es gibt ganz viele Väter da draußen, die sich wirklich von Herzen gut um ihre Kinder kümmern und deren auch Ehre gebührt sozusagen und die man auch thematisieren muss. Und was ich hier spannend finde, ist eben dieser Fakt, dass Väter meiner Meinung nach sich nur dann trauen werden, mehr und mehr, ich mache mal Anführungsstriche, zurückzustecken und ihre eigenen Karrierewege vielleicht auch mal ein bisschen am Ruhen zu lassen, um eben für die Familie mitzusorgen, wenn in der Gesellschaft ein anderes Rollenbild thematisiert wird. Und wenn wir aufhören, diesen Narrativ zu schrauben, dass Frauen sich um die Kinder kümmern und Männer bitte arbeiten. Weil solange dieses Narrativ aufrechterhalten bleibt, werden Väter diskriminiert und werden Väter nicht den Mut haben, zumindest nicht überwiegend, in ihrer Arbeitsumgebung zu sagen, ich würde aber gerne auch Care-Arbeit machen, ich würde auch gerne in Teilzeit gehen und ich würde auch gerne in Elternzeit gehen.
Okay. Ja, und da beißt sich ja ein bisschen die Katze in den Schwanz, ja. Die Gesellschaft ändert sich ja dadurch, dass sich Einzelne auch ändern. Das ist ja immer so ein bisschen, wie ändert man so einen gesellschaftlichen Diskurs? Spannendes Thema auf jeden Fall. Also, was mir so auffällt, und da würde ich gerne mal deine Expertenmeinung auch zu reinholen. Ich bin jetzt mindestens eine Generation weiter und ich habe gedacht, oh, 2024, wenn mich jemand 2001, als ich meinen Sohn bekommen habe, was wird in über 20 Jahren sein, denke ich, ja, da werden wir über diese ganzen Themen nicht mehr reden. Im Gegenteil, ich habe sogar eher das Gefühl, dass wir, Jutta Almdinger nennt es, eine Retraditionalisierung haben, dass wir solche seltsamen Phänomene jetzt sehen wie Tradwife. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal begegnet, so in den sozialen Medien, da bist du ja auch viel unterwegs. Was sagst du zu solchen Phänomenen? Was bewegt das in dir? Wie schaust du drauf? Das interessiert mich jetzt einfach mal.
Mit Angst und mit ganz viel Respekt. Also ich glaube, das sollte man ernst nehmen, ne? Man sollte das auf jeden Fall ernst nehmen. Ich muss auch manchmal das Gefühl, ich muss auch sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass sowas tatsächlich stattfindet, ne? Also, dass wir tatsächlich wieder Rückschritte machen. Das fängt irgendwie an bei den unterschiedlichen Parteien, der Art und Weise, wie sie sich in den Medien positionieren oder eben auch nicht positionieren. Das geht über zu dem Fakt, dass Menschen, die für demokratische Werte stehen und vielleicht auch aktivistisch tätig sind, der Mund verboten wird und das nicht nur so wörtlich, sondern tatsächlich, also dass sie umgebracht werden, wie jetzt kürzlich mit dem Nawalny oder auch mit dem Jamshid Jamart, der im Iran umgebracht wurde. Dann geht es weiter zu dem Fakt, dass Trump gerade wieder als Präsident kandidiert und man sich doch mit der Agenda, die er hat, irgendwie wirklich fragt, wie kann das sein? Welche Gesellschaften machen sowas möglich? Und dann natürlich auch hierzulande mit dem Rechtsruck, der deutlich spürbar ist und Rassismus und Diskriminierung ja auch deutlich zugenommen haben, ne? So. Und Also ja, es macht mir Angst und das bewegt in mir ja ganz oft auch ganz viel Distanz irgendwie wieder und mir zu überlegen, was sind meine Ruhepole, wo hole ich Stärkung, wo besinne ich mich mal und nehme wirklich wahrlich Distanz von dem Leben, in dem wir alle leben.
Ich glaube, wir müssen das hier an der Stelle sagen. Wir befinden uns wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Werden wir diese Frage zumindest geklärt haben, ich hoffe mal gut geklärt haben. Und nochmal zu diesem Thema Tradwives, ich glaube, das müssen wir auch erklären. Man sieht jetzt in sozialen Medien so ein Phänomen, dass junge, nach äußerem Anschein moderne Frauen einen Lebensstil feiern, wirklich zelebrieren, der also wirklich mit traditionalem Leben schon gar nicht mehr genug etikettiert ist. Also da geht es wirklich darum, sich bewusst in die Bedürfnisstruktur des Ehemannes einzubinden. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt zusammenfassen muss. Also die bewusst sagen, und mein größtes Ziel ist, meinen Mann glücklich zu machen, dem jede Zeit die Wünsche von den Augen abzulesen, zu kochen. Ich weiß immer nicht, ist es Persiflage, ist es Satire oder ist es bitterer Ernst? Ja. Und guck da wirklich mit so einer Mischung aus Entsetzen und doch irgendwie Interesse hin. Und die, was ich, und dann würde ich dich gerne auch nochmal fragen, es gibt ja einmal diesen Punkt, dass man sagt, Mensch, jeder Jeck ist anders, soll doch jeder leben, wie er will und dürfen die doch tun. Das ist die eine Position. Ich kann aber auch auf solche kleinen Phänomene schauen und sagen, ja, aber ganz ehrlich, wenn wir es ernst meinen mit Equality 365 und mit auch diesem Layer von Fairness, dann müssen wir verdammt nochmal auch dafür einstehen und sagen und diese Phänomene auch kritisch diskutieren. Wie strugglest du da? Wo stehst du da? Bist du da eher auf der Seite, ja, jeder wie er meint? Oder ringst du da auch darum zwischen diesen beiden Polen und sagst, nee, da gehe ich schon dran und beziehe auch Stellung?
Also solange es nichts Radikales hat und Menschen nicht diskriminiert oder anfeindet oder sogar angreift, gehe ich da auf jeden Fall in die Diskussion. Und bei dem Beispiel geblieben finde ich auch, dass grundsätzlich Frauen, die nicht arbeiten wollen, die sich um die Kinder kümmern, die die im Prinzip all das machen, was viele Frauen im Westen vor Jahrzehnten gemacht haben, finde ich das auch okay. Ne? Jedem das Seine tatsächlich. Also es ist ja legitim. Du kannst ja keiner Frau, die sagt, ich möchte nicht arbeiten, ich habe auch nicht den Traumjob und ich gehe total in dem Frau und Mama sein auf, kann man ja nicht diskriminieren und sagen, wieso, ne? Also wieso nicht, ist dann die Gegenfrage. Was mich aber in diesem Tradwives ein bisschen irritiert und damit einhergehend auch dieser Betitelung traditionell, ist einfach, dass das so ein bisschen Gefühl von Rechtsruck wieder hat, ne? Also dieses traditionell, ich störe mich an diesem traditionell Wort. Und ich glaube, für mich wird es dann kritisch, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Art des Lebensstils andere Menschen diskriminiert und abwertet. Und dann fände ich das auch nicht mehr okay, ja.
Genau, vor allen Dingen, wenn da so eine moralische Botschaft mitschwingt. Nicht nur ich habe mich so entschieden, sondern es ist auch der bessere Weg und bitte entscheide genau. Du dich doch auch. Und dann wird es schwierig.
Absolut, ja. Absolut richtig.
Okay, wir könnten jetzt noch ganz viele Aspekte in der Arbeitswelt durchkommen. Ich finde das ganz spannend, so mal so ein bisschen schauen, was passiert auf den verschiedenen Layern. Es gibt eine andere Achse der Gerechtigkeit, die beschäftigt mich gerade im Moment sehr stark. Nämlich gibt es auch sowas wie eine Fairness oder Nicht-Fairness zwischen den Menschen, die deskless arbeiten, also die quasi gezwungen sind, ohne Schreibtisch eben in der Produktion zum Beispiel zu arbeiten und die Menschen, die im Büro arbeiten. Auch diese Diskussion haben wir ja. Was geht denn da in Sachen Fairness, Gerechtigkeit ab? Du weißt schon, die einen, die vielleicht vom Homeoffice träumen oder das auch leben und die anderen, die halt qua ihrer Wertschöpfung einfach gezwungen sind, dort zu sein, wo die Arbeit stattfindet. Ist da auch so eine Gerechtigkeitssache? Hast du da schon mal so ein bisschen den Schein Einwerfer drauf in einem Podcast?
Ja, total. Genau, also ich glaube, da ist tatsächlich auch nicht so viel Chancengerechtigkeit, weil es fängt ja dabei an, dass, also du sprichst ja im Prinzip von diesen Blue-Collar- und White-Collar-Workern, ne? Und es ist einfach mal so, dass viele Menschen aufgrund ihrer Geburt oder von Geburt an andere Voraussetzungen haben als andere. Das fängt dabei an, dass du in einem nicht so privilegierten Stadtviertel wohnst, dass du dahingehend in einer nicht so privilegierte Schule gehst, dass du mit dem Abschluss, der vielleicht nicht so privilegiert ist, weil du vielleicht nur einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss machst, auch nicht den Job machen wirst, den jemand eben macht, der aus einem sehr privilegierten Viertel kommt. Nämlich wirst du dann vielleicht in der Produktion landen, du wirst vielleicht eine Servicekraft sein, du wirst vielleicht eine Reinigungskraft sein oder ähnliches. Und um jetzt mal bei diesem Produktionsbeispiel zu bleiben, ich habe tatsächlich mit einer Führungskraft gesprochen, die in der Produktion tätig war. Und die hat mir erzählt, also die ist mit Burnout damals da ausgeschieden, weil sie gesagt hat, ich habe das Gefühl gehabt, gegen Windmühlen zu laufen. Denn das System in der Produktion ist so wenig gerecht und fair aufgebaut, dass es beispielsweise so weit war, dass die Produktionsstätte so weit weg von der Kantine war, dass die Produktionsmitarbeitenden in der kurzen Zeit, in der sie Pause hatten, nicht die Chance hatten, die nicht mal also die zeitlichen Möglichkeiten hatten, Mittagessen zu gehen in der Kantine. Und damit waren beispielsweise in der Kantine nie Produktionsmitarbeitende. Weil sie einfach nicht dahin laufen konnten in der kurzen Zeit. Und ein anderer Punkt ist, dass, und den fand ich wirklich gravierend, und ich glaube, der fasst im Kern so gut auch den Unterschied zwischen White und Blue Collar auf. Die Führungskraft hat mir gesagt, in der Produktion fragst du die Mitarbeitenden nicht, wie es ihnen geht. Du fragst sie nicht nach ihren Zielen, Wünschen, nach ihren Karrieremöglichkeiten. Du redest nicht danach, weil die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen und mehr nicht. Es geht nur darum, dass sie performen. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, massiv ändern muss, damit den Menschen in der Produktion auch wirklich Möglichkeiten geboten werden, im Zweifel da rauszukommen oder im Zweifel für sich eine Sinnhaftigkeit in dem Job zu spüren, ne? Und wir alle wollen, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, gehört und gesehen werden, wir wollen uns zugehörig fühlen. Wir fühlen uns nicht zugehörig, wenn wir keine Fragen gestellt bekommen.
Ich finde da auch den Begriff, also da gibt's ja auch schon Blue und White Collar und Wissensarbeit, das sind ja alles auch nicht unproblematische Etiketten. Und auch da wieder, ich finde, das insinuiert ja auch, dass die Menschen, wenn sie sich für einen Produktionsjob oder für einen eben diesen Beruf oder diesen beruflichen Weg entschieden haben, gleichzeitig auch entschieden haben, ich möchte aber sonst außer nur meinen Dienst machen, nichts tun. Und das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja komplett verkürzt. Also ich möchte über Meta-Dinge nicht nachdenken. Ich selbst würde sagen, Autonomie bestreben und auch Gestaltungsräume nutzen ist etwas, was nicht nur in Büros mit Bildschirmen und mit Apple-Rechnern stattfindet. Also von daher, du hast jetzt knapp 100 Interviews schon geführt. Was hat sich bei dir nach diesen 100 grundlegend verändert? Bist du radikaler geworden? Bist du differenzierter? Du bist ja systemische Beraterin, auch systemischer Coach. Wir neigen ja sehr gern zum einerseits, andererseits. Wie geht's dir? Bist du da eher pointierter geworden oder eher noch differenzierter, was das Thema Chancengerechtigkeit und Fairness betrifft?
Ich würde sagen, ich bin klarer geworden. Ich bin noch klarer geworden. Und teilweise auch differenzierter sicherlich. Das kommt immer auf das Thema und auf die Situation an. Und ich bin vor allem ganz, ganz stark in der Situation oder weiß mittlerweile einfach, dass es endlich Lösungen braucht. Und zwar mehr Lösungen. Es braucht Angebote, die Wissen vermitteln, also Bildungsangebote, die Wissen vermitteln, und damit Lücken schließen, die wir durch unsere Vergangenheit, durch unsere rassistische Sozialisation beispielsweise, einfach alle in uns tragen. Und ich glaube, erst wenn wir diese Lücken geschlossen haben und das nötige Handwerkszeug beispielsweise in den Führungsetagen unserer Unternehmen platzieren, dann wird sich wirklich auch massiv was verändern.
Glaubst du, es ist eher ein Erkenntnisproblem oder ist es ein Umsetzungsproblem in den Unternehmen? Also glaubst du, es fehlt noch an Bewusstheit für strukturelle Ungerechtigkeiten oder sagen die alle, ja, ich weiß, wie es ist, aber wie soll es denn gehen?
Nee, weder noch. Es ist einfach ein Prioritätsthema. Es werden einfach andere, ich will gar nicht falsche sagen, das würde ich jetzt gerne sagen, aber es werden einfach andere Prioritäten gesetzt. Das ist einfach das Thema, ja.
Okay. Und ich glaube, ein bisschen mehr Bewusstheit schadet nie. Wir kommen gleich zu Lösungsansätzen. Und es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Du selbst beschreitest ja auch da was und hast ja auch hier schon mal so ein bisschen den Rahmen gesetzt. Du bietest eine Masterclass an. Aber bevor wir da reinkommen, wenn du jetzt dir einen Kampf, es gibt ja den schönen Begriff Pick Your Fights, wenn du dir einen Kampf aussuchen müsstest, ja, wir haben ja so verschiedene Aspekte eben aufgegriffen, was wäre vielleicht so ein Thema oder ein Aspekt von Chancengerechtigkeit, wo du sagst, da möchte ich besonders rein, oder ist es eben genau dein Ansatz, dich nicht auf einen Aspekt von Gerechtigkeit zu fokussieren?
Nee, ich glaube, es ist genau mein Ansatz, mich nicht auf einen bestimmten Aspekt zu fokussieren, weil ich allem etwas abgewinnen kann und weil das für mich eigentlich auch diese Chancengerechtigkeit in sich erst überhaupt definiert, nämlich dass ich nicht beispielsweise mich nur auf Gender fokussiere, aber dann vergesse, dass Schwarze und Muslime es vielleicht noch mal schlimmer in Deutschland haben, so, ne? Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Und ich glaube, genau deswegen habe ich auch die Inclusive Leadership Masterclass entwickelt, von der du gerade gesprochen hast, weil ich mit diesem Begriff Inclusive Leadership, Inclusive Leadership genau all das, alle Dimensionen, alle Menschen zusammenbringe. Mhm. Ja.
Na gut, also dann lass doch mal, dann machen wir mal die Tür auf für diesen Inclusive Ansatz. Was bedeutet das? Also was genau ist deine Idee, dein Vorgehen?
Ja, dankeschön. Also meine Idee und mein Vorgehen ist, ich habe eine autodidaktische Online-Inclusive Leadership Masterclass entwickelt. Das ist voraussichtlich, ich kann das noch nicht ganz genau sagen, voraussichtlich ein 10-wöchiger Kurs, wenn sich die Führungskraft dafür entscheidet, irgendwie so 1 bis 2 Stunden in der Woche dafür aufzuwenden. Und da geht es darum, eben, wie ich es gerade schon mal erwähnt habe, das richtige Methoden- und Fähigkeiten-Kit an die Hand zu geben, damit eine Führungskraft sich in den aktuellen, sehr sich massiv wandelnden Herausforderungen und Zeiten zu behaupten und Teams entsprechend zu führen. Ja? Weil ich glaube, dass... Was wir immer vergessen ist, wir erwarten von Führungskräften zu viel, ne? Die sollen irgendwie gefühlt alles machen. Die sollen die KPIs treffen, die sollen Umsatz bringen, die sollen dafür sorgen, dass alle Mitarbeitenden fröhlich sind, und dann sollen sie auch noch dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden nicht reinhauen, weil es ihnen irgendwie alles über den Kopf wächst. Und was wir aber vergessen ist, dass ja diese Führungskräfte auch nur Menschen sind, die auch ein bestimmtes Fähigkeiten-Set an die Hand erstmal brauchen, um überhaupt in der Lage zu sein, ihr Team so aufzubauen, dass es eben den Zukunftserwartungen standhält, so, und den Rahmenbedingungen standhält, in denen wir aktuell eben leben. Und genau das möchte ich damit ermöglichen. Also ich mache ganz viel, ich gehe bei dieser Masterclass ganz viel auf unsere rassistische, oder nicht ganz viel, sondern alles in seinen Maßen, aber ich gehe auf die rassistische Sozialisation ein, ich gehe auf neuropsychologische Abläufe in unserem Gehirn ein. Ich gehe auf ganz viele Sensibilisierungs- und Bewusstseinsmaßnahmen ein. Also wieso haben wir zum Beispiel unbewusste Vorteile? Wie können wir die entlarven? Welche Kniffe, Techniken gibt es da? Dann natürlich auch kulturelle Empathie und Verständnis. Also wie können wir denn toleranter sein? Wie können wir uns denn auch bewusst und aktiv auf Menschen einlassen, die uns im ersten Moment vielleicht ein Unbehagen machen oder die eben nicht so sind wie wir oder die wir als anders wahrnehmen als uns, ne? Wie entlarven wir das? Dann gebe ich aber auch Diversity KPIs. Ich gebe Best Practice Cases an die Hand, dass wir als Führungskräfte eben auch die Möglichkeit haben, uns Sachen abzuschauen von anderen Unternehmen. Und natürlich gibt es auch so eine Aktionsmaßnahmen-Durchleitung, also dass Führungskräfte direkt mit mir gemeinsam eben Aktionsplan erstellen können. Und was so ein bisschen das Kernstück ist meiner Inclusive Leadership Masterclass, ich mache mir keine falschen Hoffnungen. Als weiße, blonde Frau und deutsche Frau, privilegierte Frau, wäre diese Inclusive Leadership Masterclass nicht inklusiv, wenn ich sie alleine gebaut hätte. Ich habe mir natürlich ExpertInnen und wunderbare Persönlichkeiten an die Hand genommen, die ihren Beitrag geleistet haben, die beispielsweise als Psychologinnen bestimmte Abläufe erklären, die als Leadership-Expertinnen bestimmte Leadership-Konzepte erklären und die vor allem auch da sind, um ihre Lebensrealitäten aller Dimensionen, die es gibt, deutlich machen.
Also das heißt, nicht nur aus deinen Augen drauf geschaut. So, jetzt bisschen Real Talk, Isabel. Jetzt sitzt dann ein Führungskraft, Abteilungsleiter und sagt, jetzt muss ich auch noch diese Masterclass machen, ja. Also wir wissen ja, Compliance für solche Angebote ist erfahrungsgemäß dann besonders hoch, wenn sie sich davon was versprechen, wenn es ein Problem löst, wenn es ihnen auch etwas leichter macht oder irgendeine Frage beantwortet, die sie sich im täglichen Führungsalltag stellen. Was ist die Frage, die das beantworten können? Also wie reagieren auch schlicht und ergreifend Führungskräfte auf das Angebot? Sehen die das als Chance? Sehen die das als Unterstützung oder erstmal als noch mehr Lateinvokabeln?
Ja, ich glaube als alles. Und ich glaube also, um mal erstmal das Letztere zu beantworten, Lateinvokabeln, ich habe bewusst darauf geachtet und versucht, dieses Angebot so niederschwellig wie möglich zu konzipieren, weil mir bewusst ist, dass ich natürlich einen ganz anderen Standard habe, weil ich tief in der Thematik drinstecke als jemand, der sich nie mit dem Thema auseinandersetzt. Und das muss gewährleistet sein. Aber um mal eine ganz pragmatische Antwort zu geben, unser Arbeitsmarkt schrumpft. Das ist die Antwort, ne? Wir haben also jährlich, wenn wir nur durch eine Zuwanderung, als ein Beispiel, ja, von jährlich 400.000 Arbeitskräften, können wir das Erwerbspotenzial bis 2035 stabil aufrechterhalten, weil die Boomer alle in Rente gehen werden und wir nicht mehr genug Kinder bekommen und junge Menschen in dieser Gesellschaft gerade haben, die zu dem Zeitpunkt, wenn die Boomer in Rente gehen, diese Wirtschaft aufrechterhalten können. Bedeutet, wir haben und werden zunehmend einen Fachkräftemangel haben. So. Im Gegensatz dazu kann das aktivierbare Arbeitskräftepotenzial durch Diversity Management, also durch genau solche Angebote wie eine Inclusive Leadership Masterclass, auf 2,2 bis 4,6 Millionen Menschen geschätzt werden. Das bedeutet, wir haben ein Riesenpotenzial, wenn es uns gelingt, die Menschen anzuziehen und zu halten in unseren Unternehmen, die wir bis dato nicht ansprechen, die wir bis dato komplett außen vor lassen, weil wir der Meinung sind, dass sie eben nicht der Schablone der Leistungsgesellschaft entsprechen und die Performance liefern, die wir in unseren Unternehmen brauchen.
Ich lerne ja gerade auch sehr intensiv, wie differenziert auch das Thema Fachkräftemangel wieder ist. Also dass wir ja ein lustiges Nebeneinander von Überangebot an bestimmten Qualifikationen haben, also Menschen, die auch schlecht in den Arbeitsmarkt reinkommen, auch das ist Teil der Wahrheit, und daneben echte Engpassberufe. Fokussierst du dich ein bisschen? Also ich gebe mal ein Stichwort jetzt, Behörden ächzen und krächzen unter wirklich diesem Thema, was du aufmachst. Also da steht ja ein enormer Verlust an Arbeitskräften an, jetzt durch die Boomer. Hast du irgendwie so Branchen, wo du sagst, ich glaube, da müssen wir besonders mal eine Handreichung machen, weniger von, weil es da besonders wenig gerecht zugeht, sondern weil die besonders stark von Fachkräftemangel betroffen sein werden?
Nee, ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht explizit mir dann eine bestimmte Branche rausgesucht habe, aber klar, Behörden und auch mittelständische Unternehmen sind wahrscheinlich meine erste Anlaufstelle, ja. Weil ich auch glaube, dass da der größte Impact ist. Und um Impact geht es mir am Ende des Tages. Ich würde nicht diese schon fast aktivistische Arbeit betreiben, die ich mache, wenn ich nicht auf Impact aus wäre, der gesellschaftlich dann eben auch wirklich spürbar ist.
Wie würdest du sagen, ist das eine Ergänzung zu dem, was man unter, ich mache auch mal Anführungszeichen in die Luft, zu normalen Diversity-Management oder Diversity-Aktion-Maßnahmen beschreiben wird. Würdest du sagen, es ist eine spezifische Form von Diversity, weil am Ende werden wir ja darauf hinauslaufen, dass die Antwort sein kann und muss, diversere Teams und zu bilden. Wie grenzt du dich da ein bisschen ab oder sagst du, nö, ich grenze mich gar nicht ab, ich gehöre dazu?
Jetzt kommen wir wieder zum großen Thema. Ich habe nie gefühlt dazu gehört. Also vom Gefühl her würde ich sagen, nee, ich grenze mich schon ab. Das ist so mein Naturell irgendwie, ohne mich gleichermaßen abzugrenzen, weil ich gleichzeitig meine Arme immer weit offen habe. Aber nee, also die Inclusive Leadership Masterclass ist einfach nur ein Schritt weiter gedacht. Denn worüber wir sehr viel in der Wirtschaft ja sprechen oder auch in der Gesellschaft, ist Diversität. Ne? Wir brauchen mehr Vielfalt. So. Was aber dabei immer vergessen wird, ist, dass Vielfalt ja dafür sorgt, dass wir inklusiv sein können. Und erst wenn wir inklusiv sind, bewirkt das, dass Menschen sich zugehörig fühlen. Und da müssen wir hin. Da liegt das Potenzial, die Potenzialentfaltung. Weil erst wenn wir Menschen, und das kennt jeder von uns, wir können uns alle jetzt mal in uns reinhören, jeder von uns kennt es, sich in irgendeiner Situation nicht zugehörig zu fühlen. Was macht das mit dir?
Das ist schrecklich. Das lähmt dich. Ein schreckliches Gefühl, ja.
Genau. Mhm. Und da müssen wir hin. Da müssen wir hin, um das Potenzial zu entfalten. Also kurz gesagt, Diversität ist im Prinzip nichts anderes als die unterschiedlichen Menschen in einem Unternehmen. Inklusion wiederum bedeutet, wie wir die unterschiedlichen Menschen, die in unserer Unternehmung sind, tatsächlich behandeln. Und Zugehörigkeit bedeutet, wie fühlen sich die Menschen, diese vielfältigen Menschen in unserem Unternehmen, wenn sie für uns arbeiten. Ja. Und diesen Spagat beziehungsweise auch diese Begriffsdifferenzierung mache ich in meiner Inclusive Leadership Masterclass auf und verdeutliche im Prinzip, wieso Inklusion und Zugehörigkeit eigentlich das ist, wo wir wirklich hin müssen. Okay, und wie wir das eben auch umsetzen können.
Also ist Diversity nur der erste Schritt, der aber verpuffen wird, wenn es auf der anderen Seite nicht das Gefühl des Dazugehören auslösen wird. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, ja, vorausgesetzt, ich möchte das, aber wir gehen da ja mal als menschliches Grundbedürfnis davon aus.
Absolut.
Ja, okay, also Haken dran, habe ich verstanden. Wenn man so ein bisschen guckt, und ich würde jetzt gerne so zum Ende nochmal ein bisschen in den Helikopter nach oben steigen und auf dein Wirken gucken, fällt mir schon auf, also Arbeitswelt ist dir ein Anliegen, ja, ist auch dein Wirkungsfeld mit deiner Masterclass. Wenn ich so drauf schaue, habe ich das Gefühl, die Isabel, die geht schon Richtung gesellschaftlicher Impact. Ist das eine Fehlbeobachtung oder gehe ich da mit meiner Fantasie zu weit? Oder würdest du sagen, nee, ist schon so?
Nee, ist total so. Ist total so. Wie gesagt, es ist wirklich, dieses Thema hat mich gefunden, ne? Also wie wir es anfangs besprochen haben, dass ich gehe darin total auf. Für mich ist das in keinster Weise eine Belastung, sondern es gibt mir auf ganz viele unterschiedlichen Ebenen Energie. Und es ist auf jeden Fall gesellschaftlicher Impact, weil ich mir durchaus vorstellen kann, wenn ich dann irgendwann auch die zusätzliche Man-Woman-Power dafür habe, diese ganze Masterclass noch in Form einer Future Leaders Class für Schulen und SchülerInnen zu entwickeln. Okay. Weil tatsächlich liegt da auch ein ganz großer Impact, glaube ich. Ne? Ich weiß, dass Schulen das brauchen, ich weiß, dass Schulen danach lechzen. Und ich weiß, dass gerade so Kinder ab 15, ich habe vor einer Weile mal so ein Experiment mitgemacht mit Jugendlichen aus Brennpunktschulen, aus vier oder fünf Brennpunktschulen hier in Berlin und Umkreis. Und da ist wirklich rausgekommen, dass die suchen einen Leitfaden und die möchten gehört werden, die möchten ihren Input geben, ja, aber dafür musst du ihnen halt eine Bühne und eine Basis schaffen. Und natürlich wäre das mein Wunsch, weil ich glaube, auch das ist ein Thema, was wieder auf die rassistische Sozialisation einzahlt. Wir werden in unseren Schulen, in dem Schulsystem, was wir haben, werden Kinder und Jugendliche nicht auf unsere Kolonialzeit beispielsweise geschult. Das heißt, sie wachsen auf und verstehen dann im Erwachsenenalter, wissen sie, oder war irgendwann mal dieser Hitler und der hat ganz schlimme Sachen gemacht, aber sie verstehen überhaupt nicht, was die Wurzel davon ist und was das mit uns im Hier und Jetzt, mit allen von uns macht. Ne? Stichwort auch transgenerationale Verbindung und sowas. Das ist etwas, was auch in meinem Herzen schreit, aber ich komme halt nicht schnell genug hinterher und ich habe nur zwei Hände und nur einen Kopf und anders geht's halt gerade nicht. Ich musste irgendwo priorisieren. Und
genau, da sind wir wieder bei dem Choose Your Fights. Vielleicht noch so ein ganz konkretes Ding. Es gibt ja so verschiedene Hebel auch. Also es gibt einmal das Prinzip des Mentoren oder Mentorship, dass man sagt, man sucht sich Mentoren aus, also Menschen, die vielleicht in der Erfahrung schon ein bisschen weiter sind und sagen, das kann hilfreich sein, um eben diese Biases, diese Fehlwahrnehmung zu überwinden, um da inklusiver zu denken. Es gibt Role Models. Es gibt aber auch das Allyship, also dass man sagt, Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder die sich vielleicht zusammentun. Wie würdest du diese drei Hebel so gegeneinander stellen beziehungsweise in Verbindung sehen? Wie wirksam sind die jeweils?
Oh, die sind alle unglaublich kraftvoll. Weil was all diese Hebel und Bewegungen in einem ja schenken, ist Zugehörigkeit. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Also die bewegen einfach, dass wir uns nicht alleine fühlen und sie ermöglichen uns einen Blick nach vorne. Sie ermöglichen uns ein Zielbild. Auch das, ne, jetzt bin ich wieder systemischer Coach, ist etwas, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen ein Ziel vor Augen, zu dem wir laufen können. Sonst wissen wir nicht, wo wir hin sollen. Ne? Dann bleiben wir stehen und dann sind wir, fühlen wir uns eben nicht zugehörig wieder. Und von daher, also ich glaube, ich kann da nur jedem Menschen ermutigen und auch inspirieren und auch einfach sagen, sucht euch MentorInnen, sucht euch ein Netzwerk, sucht euch Allies, die ähnliche Schmerzen und ähnliches Leid, aber vielleicht auch ähnliche Zukunftsvision wie ihr teilt. Weil das verbindet uns am Ende des Tages wieder und das eröffnet uns ja auch wieder einen neuen Horizont und neue Räume, die extrem wichtig sind, um generell auch die Verbindungen zwischen Menschen zu stärken.
Ich würde da ja ehrlicherweise fast so eine Entwicklung sehen, dass wir also das Thema von Mentoren denken, das kenne ich schon sehr lange. Also das ist jetzt kein wirklich neues Konzept, deswegen nicht weniger kraftvoll. Nur das ist so ein, ja, das kennen die Menschen. Ja. Role Models, finde ich, ist dann schon etwas jünger, dieses Denken von, es braucht die leuchtende Identifikationsfigur. Und das Allyship, finde ich, ist schon, kriegt gerade richtig Fahrt. Gab es auch schon immer, nur vielleicht nicht unter dem Begriff, also das Denken von, such dir Gleichgesinnte. Vielleicht kannst du noch mal so auf den Punkt bringen, was ist die wirkliche Magie, die Zauberkraft von Allies?
Naja, Allies, also ich kann da keine Zauberkraft in dem Sinne sagen, außer jene, dass es einfach Verbindung schafft und dass es Zugehörigkeit ermöglicht. Ne? In Unternehmen beispielsweise, große Konzerne machen das schon viel, die bauen diese Employee Resource Groups auf, also die ERGs. Und das sind eben genau solche Netzwerke, beispielsweise unter Frauen oder unter Menschen mit sexueller Orientierung, also LGBTQ+. Dann gibt es auch solche mit zum Beispiel Hispanic Background in Amerika, ne, oder solche Sachen. Und genau diese Gruppen ermöglichen einfach, dass du dich erst einmal gesehen und gehört fühlst, dass du dich in einem psychologisch sicheren Raum siehst, weil du mit Gleichgesinnten über die gleichen Themen,
Schwingen mit
Ziele, ne, Chancen, Herausforderungen sprechen kannst, und sie geben dir eine gewisse Power, und ich glaube, das ist das Kraftvolle, weil du in einem Zusammenschluss von Gleichgesinnten viel stärker und kraftvoller sein kannst, als wenn du alleine versuchst, eine Thematik rumzubringen, ne, rüberzubringen. Und das ist ja das, was diese Employer Resource Groups im Prinzip auch machen, weil dadurch haben diese Menschen, die sich in so einem Netzwerk befinden, viel größeren Impact auf die Strukturen eines Unternehmens. Und das wollen sie am Ende ja eigentlich auch bewirken. Deswegen ist es da aber auch so wichtig, dass, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, sowas brauche ich hier in unserem kleinen Unternehmen auch, immer auch bitte mit den Geschäftsführenden oder Vorständen in den Austausch gehen, weil diese Netzwerke, die sind nur dann wirklich kraftvoll, wenn sie auch ein Stück weit von der Leitung, von der Führung unterstützt werden.
Ich hatte mir hier noch so aufgeschrieben, und damit hast du es schon beantwortet, was ist wichtiger, eine ähnliche Betroffenheit oder ein Privileg, also auch Menschen, die mit Privilegien, damit auch mit Ressourcen ausgestattet sind. Und so wie du das schilderst, wir brauchen beides.
Absolut, ja. Absolut.
Wir brauchen beides.
Ja, ja, voll, okay. Wir brauchen beides.
Okay, cool. Isabel, zum Ende noch ein bisschen gut, ein bisschen neu. Meine Abschlussfrage, nämlich, mal angenommen, wir hätten das so einen richtigen Schritt nach vorne gemacht in Sachen Inclusive Leadership. Was wäre das Gute daran? Also eine kurze, knappe Antwort.
Menschen würden sich zugehörig, gesehen, anerkannt und verstanden fühlen, und wir hätten weniger Kriege auf dieser Welt.
Und was wäre das Neue daran?
Dass wir endlich wirklich Inklusivität und Zugehörigkeit leben und nicht nur darüber sprechen.
Ich danke dir sehr herzlich für das wunderschöne Gespräch. Wir sind einmal ganz tief eingetaucht in das Thema der Chancengerechtigkeit, auch in deine persönliche Geschichte. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank für deine ganzen klugen Gedanken, liebe Isabel, und alles Gute für dich.
Ich danke dir von Herzen für diese Plattform, für die Möglichkeit, für den Raum, für deine sehr inspirierenden, tollen Fragen, und dass du dich ja auch so sehr mit diesem Thema auseinandersetzt und hierüber sprichst. Dankeschön.
Was für ein Deep Dive in das Thema Gerechtigkeit und Fairness. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat das sehr gefesselt, und ich fand es auch ganz spannend, mal mit Isabel dieses Thema so aufzubohren und durchzudeklinieren. Und ja, ich glaube, jeder von uns hat Erfahrungen parat, wo ihm oder ihr strukturelle Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten schon widerfahren sind. Und ich selbst bin ja auch so eine kleine Gerechtigkeitskämpferin, kann das nur schwer aushalten, wenn es irgendwo unfair zugeht. Fair, um da mal die Brücke zu schlagen, Und auch sehr schön finde ich, dass Good Work im Moment so viel tolle Resonanz bekommt. Dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bei euch bedanken und auch nochmal einen kleinen Reminder an diejenigen rausschicken, die sagen, ah stimmt, ich wollte ja nochmal da ein paar Sternchen hinterlassen oder auch eine nette Rezension bei Apple. Also bitte, bitte holt das nach. Das wäre ganz toll, denn so kommen noch mehr Menschen in den Genuss von Good Work. Und das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Ganz viel Good Work in die Arbeitswelt zu bringen. Also nächste Woche Donnerstag geht es hier an der Stelle wie immer weiter und bis dahin gehabt euch wohl und kommt gut durch diesen trüben Herbst.